ewiges Wissen, Jesus ist mein. Füllt mir das Herz mit himmlischem Schein. Wiedergeboren, frei von der Sünde, unseres Gottes herrliches Kind. Das muss ich singen, Jesus so er ist mein Rücken.
Sei dem Herrn. Ich grüße euch alle in den teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus und heiße alle ganz herzlich willkommen. Fühlt euch alle wohl. Wir sind in großer Erwartung, dass der Herr uns heute aufs Neue mächtig segnen wird und zu unseren Herzen reden wird durch sein Allmachtswort. Ich möchte zur Einleitung aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, von Vers 1 lesen. 2. Korinther, Kapitel 4, ab Vers 1. Deshalb werden wir, weil wir infolge des uns widerfahrenen Erbarmens dieses Amt zu verwalten haben, nicht mutlos, sondern haben uns von aller schändlichen Heimlichtuerei losgesagt. Denn wir gehen nicht mit Arglist um, verfälschen auch das Wort Gottes nicht, empfehlen uns vielmehr durch die offene Verkündigung der Wahrheit jedem Gewissensurteil der Menschen vor dem Augen Gottes. Wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft verhüllt ist, so ist sie doch nur bei denen verhüllt, welche verloren gehen, weil in ihnen der Gott dieser Weltzeit das Denkvermögen der Ungläubigen verdunkelt hat, damit ihnen das helle Licht der Heilsbotschaft von der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist, nicht leuchte. Denn nicht uns selbst verkündigen wir, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Bis hierhin dieses teure und heilige Wort Gottes. Mir gefällt das so sehr. Wahre Männer Gottes haben das Wort so verkündigt, wie sie es vom Herrn empfangen haben. Und wir sind Gott dankbar für diese Stätte, für diesen Ort, dass Gott auch hier Männer erwählt hat, die das Wort in aller Wahrheit verkünden. Und auch heute Abend sind wir in großer Erwartung, um zu empfangen das, was der Herr für uns bereitet hat. Wir wollen jetzt zum Gebet noch einmal aufstehen. Allmächtiger Gott, unser Vater im Himmel, wir kommen vor deinen Gnadenthron mit gebeugten Herzen in den teuren Namen Jesu Christi und danken dir für dieses große Vorrecht, heute wieder hier zusammenzustehen, um dein teures und heiliges Wort zu hören. O Herr, rede zu unseren Herzen, reinige Herz und Sinn und Leib und Seele und mache uns zu lebendigen Gotteskinder durch dein Geist und durch dein Wort, Herr. Wir bitten dich, salbe die Lippen, dadurch du reden wirst, und salbe die Herzen und Ohren, die dein Wort hören werden. Segne uns gemeinsam, Herr, und mache uns bereit, Herr, dich zu begegnen, Herr, dir zu begegnen. Segne alle, Herr, die mit uns verbunden sind, Herr, und hilf allen, Herr, die Nöte haben, Herr. Wir legen dir alles hin und vertrauen, Herr, auf deine Gnade und auf deine Huld, dass du alles wohlmachen wirst. Dir alleine sei Ehre und Anbetung, Lobpreis und Dank in den teuren Namen Jesu Christi. Halleluja, Halleluja, Amen, Amen. Du bist würdig, du bist würdig. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr. Glory, glory, halleluja. Glory, glory, halleluja. Glory, glory, halleluja. Deine Wahrheit schreitet voran.
Amen. unserem Herrn, für seine Gnade und Treue, für die lebendige Hoffnung, die wir haben. Und die Hoffnung, die wir haben, wird nicht zuschanden werden lassen. Die Hoffnung wird Erfüllung finden. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei gehören uns in der Tat. Auch ich möchte alle herzlich grüßen und auch gleichzeitig Grüße abgeben von vielen Brüdern, Brüdern aus Rumänien, Italien, der Schweiz, aus Übersee, aus den USA, aus England, von überall. Lassen Brüder uns alle grüßen und wünschen uns Gottes Segen. Besonders auch aus Südamerika bis 380 Kilometer südlich von Santiago. Und auch wir grüßen von hier aus sehr, sehr herzlich, freuen uns, dass wir zusammenkommen können, die Zeit noch nutzen, wirklich die Zeit auskaufen. Es ist teure Zeit und wie wir alle merken, die Gnadenzeit geht zu Ende. Wir wollen nicht auf die Zeichen der Zeit heute eingehen, aber so viel haben wir begriffen, als unser Herr damals sagte, wenn ihr Jerusalem von Kriegsheeren umgeben seht, dann sollen die Gläubigen ins Gebirge Judäas fliehen. Und die Geschichtsschreibung berichtet, dass alle, die dem Messias folgten, als sie sahen, dass die Heere Jerusalem umgeben haben, die Stadt verließen und nicht umgekommen sind. Und ich denke an die Worte unseres Herrn für diese Zeit, wenn ihr sehen werdet, dass das alles geschieht, besonders auch die Verhandlungen über Jerusalem, und ihr wisst schon, was ich meine, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, eure Erlösung naht. Wir hatten im Januar einige schöne Versammlungen in Gibraltar und dann auch in Spanien. Wir danken Gott, dass er herausruft und sich den Seinen offenbart. Wir haben ja dieselbe Botschaft, die wir tragen. Wir haben es in beiden Worten, die gelesen wurden, schon gehört. Wir verfälschen Gottes Wort nicht. Wir lassen es im Original und sagen tatsächlich, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Da machte Bruder Brenhem einmal die Aussage mit Bezug auf die Gabe der Weissagung. Und er sagte wie folgt: Wenn ich euch sagen würde, Bruder Cox hat das und das gesagt, aber Bruder Cox hat mir gar nichts gesagt. Ich habe das nur ebenso in den Raum gestellt. Ist das? So ist es manchmal mit Gabenträgern. Bruder Brenhem hat behauptet, eine Weissagung ist nur dann echt, wenn man die Stimme des Herrn wirklich gehört hat. Nur dann kann man sagen, so spricht der Herr. Ist das klar? Ich wiederhole. Wenn ich sagen würde, Bruder Kramer hat so und so gesagt und Bruder Kramer hat gar nicht mit mir gesprochen. Das geht nicht, das geht nicht. Und wenn er mit mir spricht, dann höre ich seine Stimme. Und dann gebe ich wieder, was er gesagt hat. Die Zeit ist wirklich gekommen, dass wir alles biblisch einordnen und dass Gott seinen Weg mit uns allen haben kann. In dem Wort, das Bruder Schmidt gelesen hat, steht im dritten Vers Titus, erstes Kapitel, im dritten Vers, kundgetan, aber hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit. Zur festgesetzten Zeit, zu der von Gott bestimmten Zeit. Durch die Predigt, mit der ich im Auftrage Gottes, unseres Retters, betraut worden bin. Ist kein Auftrag ergangen? Ist keine Berufung erfolgt? Hat keine Sendung stattgefunden? Wie könnte Paulus dann gesagt haben, mit der ich im Auftrage Gottes, unseres Retters, betraut worden bin? Und dann gehen wir zurück zu Apostelgeschichte 9, zu Apostelgeschichte 22, zu Apostelgeschichte 26 und hören die Worte, die der Herr zu Saulus auf dem Wege nach Damaskus gesprochen hat. Die Stimme erscholl. Er hat es akustisch mit seinen Ohren gehört. Das war dann der Auftrag, auf den er sich berufen konnte, und die Botschaft der Stunde auch bringen konnte. Genauso war es mit Bruder Brenhem, genauso war es mit allen Propheten. Sie haben die Stimme des Herrn mit diesen Ohren gehört. Im Herzen hören wir alle die Stimme Gottes. Jedes Mal, wenn er durch sein Wort mit uns spricht. Aber eine Berufung und eine Sendung ist eine ganz andere Sache. Und deshalb, wenn wir solche Worte hier lesen, kundgetan, aber hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit. Durch die Predigt, das Wort, das Gott uns anvertraut hat, wird ja durch die Predigt weitergegeben. Und dann noch einmal die Betonung, mit der ich im Auftrage Gottes, unseres Retters, betraut worden bin. Das war nicht Hochmut, das war nicht Vermessenheit. Er hat nur den Gläubigen deutlich machen wollen: Ich rede nicht in meinem Namen, nicht in meinem eigenen Auftrag, sondern im Namen des Herrn und in göttlichem Auftrag. Unser Thema ist ja immer das gleiche: die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn und Erlösers, und die Zubereitung der Brautgemeinde auf den glorreichen Tag der Wiederkunft unseres Bräutigams. Wir alle wissen, und das muss in jeder Versammlung neu gesagt werden, auch in unserer Zeit, ja, um mit Paulus zu sprechen, zur festgesetzten Zeit. Gott hat Zeiten festgesetzt. Johannes der Täufer trat auf zur festgesetzten Zeit, zur von Gott bestimmten Zeit. Und deshalb wurden die Verheißungen aus dem Alten Testament wahr im Neuen Testament. Und um mit Galater 4,4 zu sprechen, als die Zeit erfüllt ward. Brüder und Schwestern, wir alle wissen doch, dass überall in der gesamten christlichen Welt wird über christliche Themen gesprochen. Es wird über das Thema Gottheit gesprochen, über das Thema Abendmahl gesprochen, über das Thema Taufe gesprochen. Die Themen sind überall die gleichen, in jeder Kirche und Freikirche. Und alle sagen über das gleiche Thema, was sie gerne sagen möchten oder was in ihre Lehre hineingehört. Und alle sagen etwas anderes zum gleichen Thema. Hier darf es nicht so sein. Hier müssen wir von Bibelstelle zu Bibelstelle gehen, vom Alten zum Neuen, vom Neuen zum Alten, von den Evangelien zu den Briefen, zur Apostelgeschichte, um immer wieder die göttliche Antwort aus der Heiligen Schrift zu bekommen. Wir haben einige Bibelstellen, die wir mit euch teilen möchten. Und dann habe ich heute eine Predigt Bruder Brennims mitgebracht. Ich habe die letzten 5 Predigten, die Bruder Brennim im Dezember 1965 gehalten hat, dazu gewählt, um an den ersten Wochenenden einiges daraus vorzulesen. Die letzten 5 Predigten aus dem Munde Bruder Brennhems. Und ich muss euch sagen, ich bin überwältigt, mit welch einer Genauigkeit er gesprochen und welche Themen, zum Beispiel das Thema der Entrückung, wie groß es ihm geworden und wie er im Einzelnen darüber gesprochen hat. Doch ehe wir kurz darauf eingehen, lasst mich um der Brüder willen, die auf der ganzen Erde oder in verschiedenen Ländern in Unruhe geraten sind, durch Schriftauslegung, die unbiblisch ist, lasst mich dazu nur in aller Kürze ein paar Bibelstellen lesen. Als erstes Johannes 14, uns allen sehr bekannt. Johannes 14, hier haben wir die Verheißung, die der Herr uns aus Gnaden geschenkt hat, dass er hingehen würde und die Stätte bereiten und wiederkommen, um uns heimzuholen. Johannes 14, es müsste nicht mehr gelesen werden, alle kennen es. Vers 2 und 3. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit da, wo ich bin, auch ihr seid. Die Verheißung und die Beschreibung ist und sind klar. Eine Stätte bereitet in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wir alle warten darauf, dass wir heimgenommen werden, um bei dem Herrn zu sein, alle Zeit. So wie er uns die Stätte bereitet, so müssen auch wir uns zubereiten, um dabei zu sein, wenn er als Bräutigam wiederkommt, um die Braut heimzuholen. Dazu das bekannte Wort nur andeutungsweise aus Matthäus, dem 25. Kapitel, Matthäus 25, und wir müssen tatsächlich auf jedes Wort genau achten. Matthäus 25, hier haben wir den Text vor uns von Vers 1 bis 13. Ich lese nur Vers 10. Während sie nun hingingen, um Öl einzukaufen, kam der Bräutigam und die Jungfrauen, welche in Bereitschaft waren, gingen mit ihm zum Hochzeitsmahl hinein und die Tür ward verschlossen. Im Markus-Evangelium haben wir einen ganz anderen Zusammenhang. Dort ist nichts von Bräutigam und von Jungfrauen gesagt worden. Lesen wir es so, wie es hier geschrieben steht im Markus-Evangelium, im 13. Kapitel von Vers 24. Und es ist einfach sehr wichtig bei biblischer Belehrung über die Reihenfolge Klarheit zu bekommen und auch zu sehen, worum es geht. Markus 13, Vers 24. In jenen Tagen aber, nach jener Drangsal, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Um es deutlich zu machen, es geht darum, dass aus Markus 13, Vers 35 umgedeutet wird, auf Matthäus 25 hin gedeutet wird. Und hier steht Folgendes in Markus 13, Vers 35. So wachet also, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Nicht Bräutigam, der Herr des Hauses kommt. Ob er spät am Abend oder um Mitternacht oder beim Hahnenschrei oder erst frühmorgens kommt. Damit hat Matthäus 25 überhaupt nichts zu tun. Denn jetzt kommt er nach dem Hochzeitsmahl und ich werde es euch gleich vorlesen. Und es ist einfach sehr, sehr wichtig zu wissen, wo gehört etwas hin. Uns ist es doch ganz gleich, ob er frühmorgens oder zur Mitternacht kommt. Wichtig ist, dass wir dabei sind. Und wenn wir auf der ganzen Erde verteilt sind, dann kann an einem Ende frühmorgens sein, am anderen spätabends und irgendwo kann auch Mittag oder Mitternacht sein. Die Brüder wollen aufteilen, die Zeit aufteilen, die Abendzeit dauerte bis dann und dann, die Mitternachtszeit dauert bis dann und dann geht es immer so weiter. Nein, das, was hier geschrieben steht, vollzieht sich an einem einzigen Tage, nicht in einem Zeitabschnitt, sondern an einem einzigen Tage, wie sich die Wiederkunft Jesu Christi auch an einem einzigen Tage vollziehen wird, nämlich zwei werden auf einem Bette liegen, einer wird angenommen, Ihr kennt ja alle die Stelle. Nun besonders zu der Betonung Abendzeit. Bruder Brennim hat ja das Wort Abendzeit einige Male benutzt. Aber lasst es mich euch aus dem Propheten Zacharia in dem Zusammenhang lesen, in dem es hineingehört, aber verwendet werden kann, auch auf unsere Zeit. Aber hineingehört es zu dem oder in den Zusammenhang gemäß Zacharia 14, ich lese hier nur Vers 3 und den ersten Teil von Vers 4, Zacharia 14, Vers 3, erster Teil von, und dann erster Teil von Vers 4. Dann aber wird der Herr ausziehen, gegen jene Völker kämpfen, wie er jemals an Schlachttagen gekämpft hat. Er wird an jenem Tage mit den Füßen auf den Ölberg treten, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Zu Vers 6 und Vers 7. An jenem Tage, wenn das geschieht, Vers 6, an jenem Tage aber wird es keine Kälte und kein Frost und Eis geben. Es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn wohlbekannt, ohne Wechsel von Tag und Nacht. Und zur Abendzeit wird es Licht sein. Und dann steht in Vers 8, was noch geschehen wird, wenn es zur Abendzeit Licht werden wird. Aber prophetisch kann man dieses Wort anwenden. Man kann von der Abendzeit sprechen, von der Mitternachtsstunde. Man darf die biblischen Begriffe anwenden. Man darf sie aber nicht aus dem Zusammenhang herausnehmen, sondern muss sie da lassen, wo sie sind. Zum Beispiel in Lukas 24, Vers 29 sagten die Jünger: Herr, bleibe bei uns, denn es ist Abend geworden. Um die Abendzeit kam der Herr in den Garten Eden, um Gemeinschaft mit Adam und Eva zu haben. Und wenn Bruder Brennim von der Abendzeit gesprochen hat, dann meinte er das Zuendegehen des Tages des Heils. Wie Paulus in 2. Korinther, dem 6. Kapitel, geschrieben hat: Dies ist der Tag des Heils. Und der Tag des Heils geht seinem Ende entgegen. Das haben wir alle begriffen. Nur, worum es einfach geht, ist Folgendes: dass niemand das Recht hat, die Bibel eigenmächtig zu deuten und zu sagen, die Zeit Bruder Brennims war die und die und die Zeit Bruder Franks ist die und jetzt ist die Zeitspanne für den angebrochen. Das geht einfach nicht. Gott vollendet sein Werk. Gott hat seinen Plan. Das geht nicht anders. Wir können es nicht in Jahre und nicht in Epochen einteilen. Wir müssen es so lassen, wie Gott es tut. Und was er tut, ist immer wohlgetan. Jetzt 4 Bibelstellen, die uns vor Augen führen, wie endgültig unsere Bestimmung von Gott aus ist. Nämlich, dass alles vor Grundlegung der Welt von Gott festgelegt wurde und dass wir tatsächlich in diesen göttlichen Heilsplan mit hineingenommen wurden, aus Gnaden. Und darum geht es, dieses Absolut, die völlige Gewissheit, wenn wir jetzt Gott glauben, dass wir tatsächlich vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt worden sind, das Wort der Stunde zu glauben und an dem teilzuhaben, was der Herr uns bereitet hat. Es gibt die Stellen im Johannesevangelium im 17. Kapitel, Johannes Kapitel 17, hier haben wir das Gebet unseres Herrn, bekannt als hoherpriesterliches Gebet. Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir verliehen hast. Denn du hast mich schon vor Grundlegung der Welt geliebt. Zu diesem Wort gehört 1. Petrus, 2. Kapitel, 1. Petrus, 2. Kapitel, und hier lesen wir von Vers 18. Zunächst mal 1. Petrus und zunächst 1. Petrus, 1. Kapitel von Vers 18. Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Er war zwar schon vor Grundlegung der Welt dazu zuvor ersehen, ist aber erst am Ende der Zeiten geoffenbart worden euch zugute. Vor Grundlegung der Welt. Also gar nichts da war, hat Gott schon alles bestimmt. Dann haben wir das Wort hier im 1. Petrus, dem 2. Kapitel. 1. Petrus, das 2. Kapitel in Vers 10, um den wahrhaft Gläubigen vor Augen zu führen, dass das, was Gott getan hat, Ewigkeitswert und Gültigkeit hat. 1. Petrus, 2. Kapitel, Vers 10. Euch, die ihr vordem ein Nichtvolk waret, jetzt aber das Volk Gottes seid, einst ohne Gottes Erbarmen, jetzt aber reich an Gottes Erbarmen. Epheser, 1. Kapitel, Vers 4. Epheser, Kapitel 1, Vers 4. Denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten. Vers 5. Und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist Gottes Bestimmung. Vor Grundlegung der Welt hat Gott diesen Heilsplan gefasst, bis hin zur Offenbarung, dem 13. Kapitel. Offenbarung, 13. Kapitel, Hier steht in Vers 8 geschrieben, Offenbarung, Kapitel 13, Vers 8, so werden ihn, also den Antichristen, alle Bewohner der Erde anbeten, alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Also, darin kann unser Glaube ruhen. Ehe wir da waren, ehe der Sündenfall geschah, ehe Adam und Eva geschaffen waren, vor Grundlegung der Welt hat Gott den Heilsplan gefasst. Vor Grundlegung der Welt sind unsere Namen in das Lebensbuch des geschlachteten Lammes eingeschrieben worden. Vor Grundlegung der Welt war das Lamm Gottes dazu bestimmt, für uns zu sterben. Und dass wir in ihm die Einsetzung in die Sohnschaft bekämen. Worum geht es jetzt? Es geht einfach darum, dass wir Gottes Wort respektieren, dass wir es glauben, damit es an uns und mit uns und durch uns wahr werden kann. Sagen wir es ganz offen, wer nicht glauben kann, wie die Schrift sagt, wird große Mühe haben, mit Gott vorwärts zu gehen. Der Zeitpunkt ist einfach da, Gott Recht zu geben und das, was Gottes Wort sagt, für uns in Anspruch zu nehmen. Und da gibt es das herrliche Wort mit Bezug auf Abraham. Es ist wohl Römer im 4. Kapitel, Römer 4. Kapitel. Hier wird uns Abraham vor Augen geführt, der Mann des Glaubens, der nicht auf das Sichtbare, nicht auf Umstände, nicht auf sich, nicht auf Sarah geschaut hat, sondern auf den Unsichtbaren, als sähe er ihn, weil die Verheißung gegeben wurde. Römer 4. Kapitel, lesen wir nur Vers 19 und 20. Und ohne im Glauben schwach zu werden, nahm er, der fast 100-jährige Mann, die Erstorbenheit seines eigenen Leibes und den schon erstorbenen Mutterschoß der Sarah wahr. Er nahm wahr, er hat es festgestellt, so war es. Aber weil die Verheißung gegeben wurde, lesen wir in Vers 20, trotzdem er wahrgenommen hat und die Unmöglichkeit vor sich sah, trotzdem, um mit dem Psalmwort zu sprechen, dennoch, trotzdem ließ er sich im Hinblick auf die Verheißung Gottes nicht durch Unglauben irre machen, sondern vielmehr wurde er im Glauben immer stärker, indem er Gott die Ehre gab. Das ist dein und mein Stand, deine und meine Bestimmung. Auch wenn wir um uns herum das eine und das andere feststellen und ja, die Frage hätten, wird es möglich sein, wenn Gott eine Verheißung gegeben hat, dann wacht er darüber und dann erfüllt er, was er gesagt hat. Hier haben wir es bestätigt in Vers 21. Und der festen Überzeugung lebte, dass Gott das, was er verheißen hatte, auch zu verwirklichen vermag. Ja, worin leben wir? Wir leben in der festen Überzeugung. Das ist ein göttliches Geschenk an alle, die Gottes Verheißungen aufgenommen haben und glauben. Das göttliche Geschenk ist, dass wir in der festen Überzeugung leben können, dass Gott das, was er verheißen hat, auch tun kann, verwirklichen kann. Und darin ruht unser Glaube. Wir haben es gesagt, es geht um die Herausrufung, es geht um die Zubereitung der Brautgemeinde Jesu Christi. Das ist das Gebot der Stunde, das ist der Zweck des Wortes, das Gott für diese Zeit aus Gnaden geschenkt hat. Hier sagt Bruder Brenhem, er war das Wort und die Braut muss ebenfalls das Wort sein. Lass mich hier hinzufügen, so wie Eva aus Adam herausgenommen wurde, so ist die Seite Jesu Christi, des Sohnes Gottes, des Bräutigams unserer Seele, am Kreuz auf Golgatha geöffnet worden, das Blut floss und die Braut ist aus seiner Seite hervorgegangen. Kraft der vollbrachten Erlösung, die am Kreuz auf Golgatha geschah. Und deshalb hat Paulus im Epheser, dem 5. Kapitel, schreiben können, wir sind Fleisch von seinem Fleisch. Weiter sagt Bruder Brenhem, ein Wort muss zum anderen gefügt werden. Die Rechtfertigung, die Luther predigte, die Heiligung, die Wesley predigte, die Taufe des Heiligen Geistes, die von Pfingstlern gepredigt wurde, die Wiedererstattung der Gaben und alles andere gehört dazu. Es muss ein Wort auf das andere folgen und gesetzt werden, Keim auf Keim, Leben zum Leben, damit die Braut im vollkommenen Bild Jesu Christi hervorkommt. Amen. Bruder Brenhem nimmt sicherlich gedanklich darauf Bezug, das hat er auch zum Ausdruck gebracht, dass alles nach seiner Art hervorbringt. So steht es schon im 1. Mose geschrieben. In jeder Pflanze, in jedem Samen war schon der Lebenskeim und alles, was gesät und gepflanzt wurde, brachte nach seiner Art hervor. Und hier geht es jetzt darum, dass wir wirklich durch die Wiedergeburt aus dem Wort und aus dem Geist zu Söhnen und Töchtern Gottes werden und unsere Einsetzung in die Sohnschaft bekommen. Dann sagt Bruder Brenhem weiter, ihr erinnert euch, ihr wart ein Attribut, schon ein Teil, nachdem wir diese Dinge herausgefunden haben und wissen, dass Christus für seine Braut kommt, ist nur noch die Frage, wie kommen wir in seine Braut hinein? Die Frage, wie werden wir Braut? Er ist Bräutigam. Wie werden wir Braut? Brautgemeinde. Und dann heißt es weiter, das ist die Frage. Viele sagen, schließe dich unserer Versammlung an. Die einen bestehen auf einer bestimmten Art von Taufe, die anderen wieder auf etwas anderem. Die einen sagen, ihr müsst in Zungen reden, sonst habt ihres nicht empfangen. Die anderen sagen, ihr braucht nicht in Zungen zu reden. Die einen sagen so, die anderen so. Und die anderen sagen, ihr müsst im Geiste tanzen, ihr müsst und müsst, ihr müsst jauchzen, um es zu empfangen. Ihr müsst ein Gefühlserlebnis haben. Und dann stehen wir vor der Frage, nicht was sagen die Leute. Das war ja auch in Matthäus 16 zuerst die Frage. Was sagen die Menschen, wer der Menschensohn ist? Und dann kamen verschiedene Antworten. Und dann kam eine einzige richtige Antwort. Und diese Antwort war durch Inspiration, durch Offenbarung von Gott selbst gegeben. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darum geht es heute. Weiter sagt Bruder Branham, das ist alles gut, aber trotzdem ist es noch immer verkehrt. Wie kann ein Mann oder eine Frau, ein Kind Gottes, das aus dem Geiste Gottes geboren ist, das Wort Gottes leugnen? Das geht einfach nicht. Hier noch eine Frage. Wie kann ein Mann oder eine Frau, ein Kind Gottes, das aus dem Geiste Gottes geboren ist, das Wort Gottes leugnen, wenn Gott es selbst bestätigt und damit erfüllt hat, was er sagte? Weiter, das ist es. Ich habe es verheißen, spricht der Herr, und ich habe es euch gezeigt, ich habe es klar gemacht, und es geschieht. Sie müssen es anerkennen. Wie könnte Christus sein eigenes Wort leugnen? Wenn Christus in euch ist, kann er doch nicht sein eigenes Wort leugnen. Das leuchtet uns allen ein. Also, biblische Themen müssen biblisch dargelegt werden. Keine Deutung, keine Auslegung, einfach, was sagt die Schrift? Und Bruder Branham geht ja hier mit allem ein wenig ins Gericht, heute mit uns. Wir werden heute nicht gefragt, was Charismatiker betrifft oder andere Gemeinschaften betrifft, die ihre eigenen Programme haben. Heute spricht der Herr zu uns. Und wir kommen ja aus verschiedenen Glaubensrichtungen. Und es gibt wirklich nur einen gemeinsamen Nenner. Und das ist Gottes heiliges Wort. Und das muss uns durch den Heiligen Geist geoffenbart werden. Dann stellt Bruder Branham wieder die Frage, wie kommen wir in diesen Leib Christi hinein? In 1. Korinther im 12. Kapitel steht, durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden, durch die Taufe des einen Heiligen Geistes. Wenn ihr es euch notieren wollt, es ist 1. Korinther 12. Kapitel 13. Vers. Durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Der Geist ist das Leben Christi in uns. Das stimmt. Das Leben Christi, das Leben eines jeden Samens, bringt den Samen zum Leben und er ist der Wortsame. Und dann fragt Bruder Branham, habt ihr es begriffen? Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Haben wir es begriffen? Haben wir es persönlich erlebt? Hat Gott uns so heimsuchen können, dass wirklich sein Erlösungswerk in uns geschehen ist? Nehmt es im Glauben an. Nehmt es auf. Heute Abend ist ein besonderer Abend und keiner von uns wird leer ausgehen. Gott der Herr hat sich vorgenommen, nicht nur mit uns zu reden und uns den Ernst vor Augen zu führen, er hat sich vorgenommen, uns zu segnen. Auf der nächsten Seite steht, ich lese, doch wenn dieser Baum, ich spreche jetzt von dem Baum, wenn dieser Baum einen neuen Originalzweig wachsen lässt, wenn er ein Orangenbaum ist, wird er Orangen tragen. Wenn Gott je etwas in der Gemeinde tut, so wird es wieder genau mit dem ursprünglichen Wort übereinstimmen. Es muss so sein, denn das Leben ist in dem Baum und bringt nach seiner Art hervor. Und dann kommt Bruder Branham auf Johannes 15. Ihr wisst, dass die große Gemeinde im Verlauf der Zeitalter ihre Früchte getragen hat. Und wenn die Äste keine Frucht mehr trugen, wurden sie abgeschnitten. Johannes 15. Nicht der Weinstock wurde abgeschnitten, sondern er schnitt nur die Zweige ab, die keine Frucht mehr brachten. Sicherlich mit Blick auf all die Denominationen, auf all die christlichen Gemeinschaften, die ja alle irgendwann Frucht gebracht haben, aus einer Erweckung hervorgegangen sind. Aber die Erinnerung an die Erweckungen nützen weder Methodisten noch Baptisten noch Pfingstlern und sie nützen uns auch nicht. Wir brauchen heute die Gegenwart Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes. Das brauchen wir heute. Dann heißt es hier weiter, Jesus möchte Früchte für sich haben. Jetzt sagt er hier, sein Weib, damit meint er die Gemeinde, muss solche Kinder hervorbringen, wie er ist. Deshalb wird ja der Wortsame in die Gemeinde hineingelegt, damit Söhne und Töchter Gottes wiedergeboren, ja hervorkommen, wie es hier geschrieben steht. Und dann, wenn sie keine solchen Kinder sind, keine Brautkinder, keine Wortkinder, wenn sie nicht so hervorgebracht werden, dann sind sie Kinder der Denominationen. Ja, und das stimmt wiederum. Was nützt all die Mitgliedschaft in irgendeiner Glaubensgemeinschaft? Der Herr spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und darauf kommt es jetzt an, dass wirklich das göttliche Leben in uns aus Gnaden offenbar werden kann. Jetzt kommt noch etwas ganz Wichtiges und da nimmt Bruder Branham Bezug auf Henoch. Auf Henoch, der entrückt wurde. Das Thema ist ja die Entrückung. Zunächst sagt Bruder Branham hier, Gottes Wort ist das Original. Es ist das Wort und es muss zu seiner von Gott bestimmten Zeit offenbar werden. Zu dem Vater oder vom Vater erwählten, vorherbestimmten Zeit nach seiner Art hervorbringen. Jetzt die Frage, Wie kommen wir in die Gemeinde hinein? Noch einmal, durch einen Geist sind wir alle in diesen einen Leib Christi hineingetauft, welcher die Braut, das Wort ist. Beides, Gemeinde, Leib, Wort und Braut. Jetzt kommen wir hier auf einen ganz kritischen Punkt und ich lese noch einmal. Jetzt wollen wir sehen, ob wir im letzten Zeitalter leben oder nicht. Wenn wir im 1. Mose 5 aufschlagen oder auch das Lukas-Evangelium im 3. Kapitel, dann können wir sehen, dass Henoch, der 7. Nachkomme nach Adam war. Dann sagt Bruder Brennim, das passt mir hier nicht ganz, aber auslassen möchte ich es auch nicht. Da sagt Bruder Brennim, hier berühren wir den Samen der Schlange. Denn wenn Kain der Sohn Adams gewesen wäre, so müsste Henoch der 8. gewesen sein. Es steht an keiner Stelle in der Bibel, dass Kain der Sohn Adams war. Die Bibel sagt, dass er vom Bösen war. 1. Johannesbrief, 3. Kapitel, 12. Vers. Adam war doch nicht der Böse. Kain aber war vom Bösen. Noch diesen Absatz. Wir haben gesehen, dass Henoch der 7. nach Adam war. Das war ein Sinnbild auf dieses Gemeindezeitalter. Die 6 vor ihm sind gestorben. Doch Henoch, der 7., wurde verwandelt. Henoch wurde entrückt. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Entrückung im 7. Gemeindezeitalter stattfindet und es gibt keinen Zweifel daran, dass wir jetzt im 7. Gemeindezeitalter leben. Und ihr sagt, Bruder Brennim, noch, das wissen wir alle. Doch es stimmt, das wissen wir. Für alle, denen es noch nicht so geläufig ist, möchte ich es tatsächlich aus der Bibel vorlesen, dass ihr ein für alle Mal wisst, dass es die Wahrheit ist. Und ich nehme einige Bibelstellen, aber nur ganz wenig Zeit. 1. Mose, 5. Kapitel, von Vers 1, nur Vers 1 und dann Vers 3. Vers 1 steht, dies ist die Geschlechtstafel Adams. An dem Tage, als Gott den Adam schuf, gestaltet er ihn nach Gottes Ebenbild. Vers 3, Adam aber war 130 Jahre alt, als ihm ein Sohn geboren wurde, der ihm als sein Abbild glich und den er Seth nannte. Nummer 3, Vers 6. Als Seth 105 Jahre alt war, wurde ihm Enos geboren. Nummer 4, Vers 9. Als Enos 90 Jahre alt war, wurde ihm Kenan geboren. Nummer 5, Vers 12. Als Kenan 70 Jahre alt war, wurde ihm Mahalalel geboren. Nummer 6, in Vers 15, als Mahalalel 65 Jahre alt war, wurde ihm Jered geboren. Nummer 7, als Jered 162 Jahre alt war, wurde ihm Henoch geboren. Henoch, der siebente nach Adam. Jetzt schlagen wir im Alten Testament die Chronik auf. Chronik, erstes Kapitel. Chronik, erstes Kapitel. Hier steht direkt in Vers 1, ist die Auflistung: Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Henoch. Und dann folgt Methuselah, Lamech und Noah, Sem, Ham und Japhet. Im Neuen Testament haben wir die Aufzählung rückwärts in Lukas, dem dritten Kapitel, im letzten Vers. Lukas, drittes Kapitel, im letzten Vers. Hier steht Folgendes geschrieben. Ja, vielleicht lesen wir Vers 37 und 38. Des Methuselah, des Henoch, des Jared, des Mahalalel, des Kenan, des Enos, des Seth, des Adam und dann kommt Gottes. Es ist tatsächlich in keinem einzigen Register, und wenn wir es noch nachlesen wollen, im Neuen Testament, im Judabrief steht es auch noch geschrieben, Henoch, der siebente nach Adam. Für uns ist das kein Streitpunkt, aber es zeigt uns die Linien. Es zeigt uns genau, wer geht auf Gott zurück, wer geht auf Adam zurück und wie soll das eingeordnet werden. Judabrief hat ja nur ein Kapitel, Vers 14. Judabrief, Vers 14. Nun, auch diesen Leuten gilt die Weissagung, die Henoch, der siebente Nachkomme Adams, ausgesprochen hat, mit den Worten, siehe, gekommen ist der Herr inmitten seiner heiligen Zehntausende. Lassen wir dieses Thema und kommen wir zurück in aller Kürze, worum es jetzt geht. Speziell in der Predigt die Entrückung hat Bruder Branham Klartext gesprochen, das hat er eigentlich immer, aber hier doch mit Betonung. Mit Betonung. Und warum? Damit keiner von uns das Ziel verfehle, sondern dass wir alle das Ziel erreichen. Dass wir alle die Erlebnisse mit Gott machen und im Glauben vorwärts gehen, wie wir auch gelesen haben aus dem Römerbrief, tun, wie Abraham getan hat. Nicht auf das Sichtbare, nicht auf unseren Leib, nicht auf den Leib anderer, nicht auf unsere Schwächen, nicht auf die Schwächen anderer, nicht auf unsere Fehler, nicht auf die Fehler anderer, sondern auf ihn, der die Verheißung gegeben hat, so dass wir nicht zu Schanden werden, sondern von Herzen glauben und das Endziel davontragen, nämlich bereit zu sein bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Bräutigams. Bitte denkt an die vier Bibelstellen, die davon berichten, davon handeln, dass wir vor Grundlegung der Welt erwählt wurden. Gottes Eigentum durch Vorherbestimmung entsprechend dem Heilsplan, den er vor Grundlegung der Welt gefasst hat. Und das ist unumkehrbar. So hat es Gott beschlossen. So hat es Gott bestimmt. Und so wird es in alle Ewigkeit sein. Und wenn unser Herr spricht, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, dann kommt er wieder. Dann hat er die Stätte bereitet. Und jetzt ruft er uns heraus, bereitet uns zu, damit wir, wenn er wiederkommt, in die Herrlichkeit mit ihm hinaufgehen können. Für alle Brüder, die Mühe haben, das zu unterscheiden, lese ich nur noch abschließend zwei Bibelstellen. Die eine aus dem 1. Korinther, dem 4. Kapitel, wo die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, beschrieben wird, wenn er in den Wolken kommt oder uns auf Wolken hinaufnehmen wird. 1. Thessalonicher, 4. Kapitel, Vers 17. Darauf werden wir, die wir noch leben und übrig geblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden. Die Entrückung wird keine Lehre sein, die Entrückung wird eine Tatsache sein. Der wird wiederkommen, die Posaune wird ertönen, der Ruf des Erzengels wird erschallen und die Stimme, und er wird wiederkommen. Dann haben wir im 1. Thessalonicher, im 5. Kapitel, Vers 23, steht geschrieben, 1. Thessalonicher 5, Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, damit ihr völlig tadellos möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch vollführen. Das andere Kommen, wo es nicht um Bräutigam und nicht um Braut, um kein Hochzeitsmahl geht, haben wir direkt im nächsten Kapitel, 2. Thessalonicher, im 1. Kapitel und hier von Vers 7. 2. Thessalonicher, 1. Kapitel, Vers 7. Euch aber, den Bedrängten, Erquickung in Gemeinschaft mit uns zuteil werden zu lassen, wenn der Herr Jesus sich vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in loderndem Feuer offenbart, um Vergeltung an denen zu üben, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die der Heilsbotschaft unseres Herrn Jesus kein Gehör geschenkt haben. Das ist doch ein ganz anderes Kommen. Hat doch mit der Wiederkunft Jesu Christi und mit dem Bräutigam, der seine Braut holen will, überhaupt nichts Gemeinsames. Also mögen doch unsere Brüder einsehen, dass Gottes Wort recht geteilt werden muss, dass es dahin gestellt werden muss, wo es hingehört und in den rechten Zusammenhang gebracht werden. Matthäus 25 hat seinen von Gott bestimmten Platz und auch Lukas 12 und Markus 13, alle Bibelstellen haben ihren Platz. Wir müssen lediglich langsam lesen und es geoffenbart bekommen, um zu wissen, wo gehört etwas hin. Habt ihr es gemerkt? Hier im 2. Thessalonicher steht nur das Wort kommen. Hier Im ersten Thessalonicher steht das Wort Wiederkunft unseres Herrn. Ich komme wieder. Ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen. Es gibt Schlüsselworte in der Heiligen Schrift. Die müssen wir finden, um den Zusammenhang, um das Geheimnis Zugang zu haben. Lesen wir diesen Vers noch einmal in 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und völlig tadellos, möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Wir glauben es, so wie es geschrieben steht, so wird es geschehen. Brüder und Schwestern, seid guten Muts. Bruder Brennen hat die ernste Botschaft bringen müssen, damit wir wachgerüttelt werden, damit wir unsere Seligkeit mit Furcht und Zittern schaffen, damit wir unsere Erlebnisse mit Gott machen, auf dass niemand fehle, wenn der Herr die Seinen rufen wird. Alles zu seiner Zeit, um die wir es im Titusbrief mitgelesen haben, zur festgesetzten Zeit. Welch ein gewaltiges Wort, auch für unsere Zeit. Bitte lest es alle noch einmal zur festgesetzten Zeit. Kundgetan, so steht es, ich lese es noch einmal, Titus 1, Vers 3. Vorher steht ja von den Auserwählten Gottes. Dürfen wir noch von Vers 1 lesen? Ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt. Das ist eine gewaltige Zusammenfassung und schön, dass sie wahr ist. Schön, dass sie wahr ist. Vers 2. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass der untrügliche Gott vor allen Zeiten, ja vor ewigen Zeiten verheißen hat, vor Grundlegung der Welt verheißen hat, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Und dann kundgetan, aber hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit durch die Predigt, mit der ich im Auftrage Gottes, unseres Retters, betraut worden bin. Bruder Brenhem hatte eine direkte Sendung, einen Auftrag, eine Berufung und eine Botschaft. Und diese Botschaft mit allen Verheißungen, mit allem, was dazugehört, ist nach seinem Heimgang in alle Welt getragen worden. Wir sind dessen Zeugen und sind dankbar, dass Gott auch für unsere Zeit ein festgesetztes Wort und die Zeit ebenfalls festgesetzt hatte. Und jetzt wird durch die Predigt der ganze Ratschluss Gottes verkündigt, so wie er von Ewigkeit her gefasst worden ist. Amen. Brüder und Schwestern, sagen wir es im Namen des Herrn. Uns ist das Los aufs Lieblichste gefallen. Amen. Der allmächtige Gott hat sich in unserer Zeit herabgeneigt, hat seines Bundes gedacht, seines Wortes gedacht, seine Verheißungen gedacht, seines Volkes gedacht und hat uns gnädig heimgesucht und die letzte Botschaft geschenkt, die Botschaft der Herausrufung und der Zubereitung der Brautgemeinde auf den glorreichen Tag Jesu Christi, unseres Herrn. Gott, der Herr, segne uns und sei mit uns allen. Amen. Amen. Stehen wir auf zum Gebet. Vielleicht haben wir einige, die noch Anliegen haben, die wir dem Herrn bringen können. Wer hat ein besonderes Anliegen? Auch das gehört dazu, dass mühselig und Beladene zum Herrn kommen. Nicht nur Belehrung, nicht nur prophetisches Wort, sondern auch Evangelisation, die Verkündigung des vollen Evangeliums Jesu Christi, unseres Herrn. Die Rettung der Seele, die Befreiung des Geistes, die Heilung des Leibes, alles geschah für uns am Kreuz auf Golgatha. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Niemand braucht verloren gehen, sondern alle können zum Herrn kommen, Gnade finden, sein Wort glauben und ihre Berufung und Erwählung und Vorherbestimmung festmachen, ihren Bund mit Gott erneuern und ihr Leben dem Herrn völlig weihen. Dies ist der Tag, den der Herr für uns gemacht hat. Lasst uns diesen Chorus andächtig singen und betend singen. Dies ist der Tag.
Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns froh und dankbar sein, lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, der Herr gemacht.
Für uns gemacht.
Amen.
Wir dürfen es in der Tat noch einmal sagen, Herr, bleibe bei uns, denn es ist Abend geworden. Die Zeit ist vorgerückt, die Mitternachtsstunde ist da und der Morgen kommt, wie im Propheten Jesaja 21 geschrieben steht. Wächter, wie spät ist's in der Nacht. Der Morgen kommt, aber noch ist es Nacht. O, wie dankbar können wir sein, Brüder und Schwestern, jetzt möchte ich euch allen in der ganzen Welt zurufen, wie dankbar können wir sein, dass wir Gottes Wort in Ehrfurcht, mit Respekt hören, lesen und verkündigen und dass uns Gottes Wort so kostbar geworden ist und uns bis in die kleinsten Einzelheiten aus Gnaden geoffenbart worden ist. Gott hat ja die Apostel dazu gebraucht, vor 2000 Jahren in unserer Zeit hat er Bruder Brenhem dazu gebraucht, um uns zum Original, zum Anfang zurückzuführen, und uns in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes zu bringen. Amen. Ganz zum Schluss muss Braut und Bräutigam übereinstimmen. Amen. Wort und Geist müssen übereinstimmen. Und um mit 1. Johannes 5, Vers 7 zu sprechen, die drei sind eins. Das Wort der Geist und das Blut.
Amen.
Und der Geist wirkt in der bluterkauften Schar, offenbart das Wort und führt uns von Klarheit zu Klarheit. Wir sind Gott einfach sehr, sehr dankbar, sehr, sehr dankbar. Zur festgesetzten Zeit hat er sein Wort kundgetan. Kundgetan am Ende der Gnadenzeit. Unsere Augen geöffnet für die Erfüllung der biblischen Prophetie. Unsere Augen geöffnet für die Botschaft der Stunde. Unsere Herzen aufgetan, um alles aufzunehmen, was er uns zu sagen hat und es geoffenbart bekommen durch den Heiligen Geist. Unser Gott ist ein treuer Gott. Ihm gebührt die Ehre und der Lobpreis, jetzt und in alle Ewigkeit. Lasst uns noch singen, wir geben die Ehre nur Jesus. Wir geben die Ehre nur Jesus. Geben die Ehre nur Jesus und verkünden seine Lieb, und verkünden seine Lieb. Wir geben die Ehre nur Jesus und verkünden seine herrliche Lieb. Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Das teure Gottes Lamm, das mich geliebt und für mich starb am Kreuz. Während wir die Häupter geneigt halten, in unseren Herzen die Gemeinschaft mit Gott suchen und im Gebet finden. Ihr wisst ja, Brüder und Schwestern, in der Predigt spricht Gott zu uns durch sein Wort. Im Gebet sprechen wir mit Gott aufgrund der Predigt, die wir gehört haben. Denken wir an Abraham. Er schaute nicht auf das Sichtbare. Er lebte in der festen Überzeugung, dass Gott das, was er zugesagt hat, auch tun wird. Und es steht geschrieben, er ließ sich durch Unglauben nicht irre machen. Zweifel bringt Unglauben hervor und macht irre. Glaube ist Siegeskraft. Glaube ist Siegeskraft. So glauben wir, wie die Schrift sagt, und werden den Sieg Gottes erleben. Alle Feinde werden zum Schemel der Füße des Herrn gelegt werden. Jesus Christus, der Sieger, der Überwinder, der den Tod besiegt, die Hölle überwunden, er wird seinen Sieg in seiner Gemeinde offenbaren. So ist es im Ratschluss Gottes von Ewigkeit her geplant worden. Und so danken wir Gott dem Herrn, dass es kein Zufall ist, was Gott tut,
Amen,
sondern ein Beschluss, den Gott gefasst hat vor Grundlegung der Welt. Auch dass wir jetzt das Wort, das für diese Zeit bestimmt ist, hören dürfen, die göttliche Botschaft mit allen Verheißungen, mit allem, was an Belehrung, an Prophetie dazu gehört, hat Gott uns aus Gnaden geschenkt. Amen. Brüder und Schwestern, ich frage, haben Menschen an dieser Stätte gelehrt oder hat Gott uns durch sein Wort und durch Offenbarung des Geistes gelehrt? Amen. Gott hat's getan. Denn sein Geist waltet in unserer Mitte. Sein Geist waltet in unserer Mitte. Auch jetzt singen wir, komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn. Komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn, rausche und wehe, bleib nicht fern. Rausche und wehe, bleib nicht fern. Göttliches Feuer, falle herab, du bist uns teuer, himmlischer Herr. Du bist uns teuer, himmlischer Herr. Alle zusammen tauf aus der Höhe, das heilige Flammen an uns zu sehen. Das heilige Flammen an uns zu sehen. Wie wir gemeinsam beten, lasst mich noch fragen, ob wir besondere Gebetsanliegen haben, die wir dem Herrn bringen möchten, bringen dürfen. Hebt kurz die Hand, wenn dem so ist. Immer wieder sind Gebetsanliegen, die wir Gott, dem Herrn, bringen können. Wir wollen es im Glauben tun, das Opfer ist vollbracht. Halleluja. Jesus Christus ist als hoher Priester mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum eingetreten, hat das Blut auf dem Gnadenthron dargebracht. Es gibt nichts mehr, was uns verdammen oder anklagen könnte. Wir sind freigesprochen worden durch das Blut. Der Schuldbrief ist zerrissen. Sagt es doch alle so von Herzen. Der Schuldbrief ist zerrissen. Wir sind begnadigt. Gott hat sein Werk vollbracht. Halleluja. Halleluja. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir, o Gott, dass du vor Grundlegung der Welt den gesamten Heilsplan gefasst hast und dass wir in dieser Zeit in diesen Heilsplan eingefügt wurden. Welch eine Gnade, welch ein Vorrecht, welch ein Segen. Herr, habe du deinen Weg, erhöre alle Gebete, rette, heile, befreie, segne, taufe, taufe mit Geist und Feuer, löse dein Wort uns jetzt ein. O Gott, Halleluja, preise den Herrn, rühmet seinen heiligen Namen. Danke Gott, Halleluja, 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 preis sei Gott. Preis sei Gott. Halleluja. 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 Singen wir noch gemeinsam. O, es ist Jesus. 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 Nur allein. Ich hab den Saum seines Kleides und sein Blut, es wusch mich rein. Jetzt wollen wir noch für alle dienenden Brüder bitten, dass Gott ihnen Klarheit schenkt, dass sie das Wort recht teilen mögen. Ewig treuer Gott, du hast dein Wort zur festgesetzten Zeit kundgetan, hast alle Geheimnisse geoffenbart, und wir bitten um Einheit der Brüder, die am Worte dienen, um Einheit in der Gemeinde Jesu Christi. Geliebter Herr, lege dem Feind das Handwerk, tu ihn zum Schemel deiner Füße und habe du, o Sieger von Golgatha, deinen Weg mit deiner Gemeinde. Segne in allen Sprachen, in allen Völkern auf der ganzen Erde. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Habe du deinen Weg mit deinem Volke auf der ganzen Erde. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Halleluja. Preis sei Gott im Herrn. Preis sei Gott im Herrn. Mögen alle weltweit gesegnet sein. Amen. Auch hier vom obersten Norden in Finnland bis Palermo, einfach überall, vom Schwarzen Meer bis zum Mittelmeer, mögen alle gesegnet sein, alle gesegnet im Namen des Herrn, in allen Völkern und Sprachen, denn das Evangelium sollte ja allen Völkern und Sprachen verkündigt werden, und das geschieht nun aus Gnaden.
Amen.
Ihm, dem allmächtigen Gott. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie wir es ihm danken können. Ihm danken können für das große Vorrecht, jetzt zu leben und zu der kleinen, auserwählten Schar zu gehören. Das ist Erwählung. Das ist vorherbestimmt. Das ist erwiesene Gnade Gottes in unserem Leben. Brüder, die am Worte dient, auch in allen Nachbarländern, Gott der Herr segne euch. Er segne all unsere Brüder weltweit zur Ehre und zum Preise seines heiligen Namens.
Amen.
Amen.